Ja, das war schön, dass wir gleich so im ersten Lied schon mal so ein bisschen mit reingenommen wurden, dass wir ja einfach diese Freude, dass der Himmel uns erfüllt eben mit dieser Freude. Und Franz hat ja dann auch weitergemacht, der Herr beschenkt uns. Und es ist ja jetzt einfach toll in dieser Jahreszeit, ne? Im Sommer, selbst der größte Stubenhocker, der wird eigentlich rausgelockt bei diesem schönen Wetter, alles sprießt und gedeiht, da kommt wirklich im Herzen diese Freude auf. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dabei eben festzuhalten, wem wir das alles zu verdanken haben. Na, so wie vorgestern die Kugelstoßerin, die Yemisi Ogunleye, sagt, ja, ich glaube an Jesus, ne? Und die wusste sofort, ne, von wem, nicht wie dieser Typ da gestern Abend, der sich da so auf die Brust klopft und ich bin da ein ganz toller Hecht und hinterher hat er geheult, weil er beim Hochsprung seine Latte da nicht erreicht hat. Sie wusste sofort, es ist von Jesus, ne? Und eben so im letzten Wurf sozusagen hat sie dann die Goldmedaille bekommen und da liegt wirklich Segen drauf. Und sie hat dann auch noch das evangelistisch genutzt, hat dann Johannes 3, Vers 16 hat sie dann hochgehalten. Und ja, es ist wirklich toll, dass Menschen da auch eben sofort so etwas nutzen und ja, ihren Herrn da nicht vergessen hinter all dem, was da passiert ist. Ja, und darum soll es eigentlich auch heute gehen. Gott schenkt Freude. Das ist das Thema der Predigt. Und ja, es geht eigentlich, will euch so ein bisschen mit reinnehmen in die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 14. Das war ein Zeitpunkt, zu dem Paulus zusammen mit Barnabas vom Heiligen Geist, der hat ja da in die Gemeinde gesprochen, er wurde ausgesandt und die waren jetzt zum ersten Mal nicht unter dem Volk Gottes, nicht unter Juden unterwegs, um Jesus zu verkündigen, sondern ja, Menschen, die ja nicht mal den lebendigen Gott kannten. Ja, und mal gucken, wie das so gelaufen ist. Es war in Lystra in Kleinasien. Ich lese da mal Apostelgeschichte 14 ab Vers 8. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden, und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch, das ist wohl so dieser Dialekt, den man da in Lystra sprach: Die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Ja, Gott schenkt Freude, oder besser anders betont, Gott ist es, ne? Gott soll betont werden, Gott schenkt Freude, darum soll es heute gehen. Ja, das war jetzt ein Problem, kannten die beiden gar nicht, ne, weil sie eben noch nie vor Nichtgläubigen oder vor heidnischen Menschen verkündigt hatten oder auch diese Wunder, die da passiert sind. Es war ja zuvor eine ähnliche Sache in Jerusalem passiert mit Petrus und Johannes. Da war auch einer, der war von Geburt an gelähmt, der wurde geheilt und ja, das war natürlich eine Gelegenheit, Evangelium zu verkündigen. Da wurde Gott gelobt. Aber jetzt, was passiert da? Ja, man kann es eigentlich kaum erklären. Und das war natürlich für die Menschen auch so, Heilung. Ein Mensch wird geheilt, der im Leben noch nie gehen konnte. Das hat Signalcharakter. Und ja, die Menschen, muss man natürlich sagen, die kannten den lebendigen Gott nicht, die kannten ihre Götter und das lag natürlich dann auf der Hand, um zu sagen, das müssen Götter sein, ne? Das müssen Götter sein, die so etwas tun. Doch ist eigentlich was schiefgelaufen, ne? Die beiden wollten ja Jesus verkündigen, die wollten ja Jesus bekannt machen unter den Menschen und plötzlich sehen sie sich da völlig verdreht, die Aufmerksamkeit wird eigentlich weggelenkt von dem, den sie verkündigen wollen, auf sie selbst. Er wird plötzlich auf Menschen gerichtet, die Aufmerksamkeit statt auf Jesus. Jesus hat dann gesagt, dein Glaube hat dich geheilt oder ist ja noch mehr, Jesus will ja mehr als heilen, dein Glaube hat dich gerettet, aber jetzt sehen die irgendwelche Götter in den beiden. Ne, der Barnabas war wahrscheinlich so ein bisschen der kräftigere Typ, wurde als Zeus gehalten. Und Paulus, der viel redet, ist dann eben der Merkur oder Hermes im Griechischen, dieser Götterbote, der eben da immer das Wort führt. Ja, Überbringer der Botschaft, der wird in den Mittelpunkt gestellt. Dabei will Gott doch nur Menschen gebrauchen. Wir, sagt Paulus, wir sind Botschafter anstelle von Jesus. Wir verkündigen Jesus, wir verkündigen das, was Jesus auch verkündet hat. Aber nicht, wir treten nicht an die Stelle von Jesus. Das macht ein anderer, das macht der als Antichrist bezeichnet wird. Denn im Griechischen heißt Anti nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Und der will die Stelle von Jesus einnehmen, wird er dann ja auch mal tun im Tempel. Aber wir sind doch Botschafter, wir verkündigen, wir sind Vermittler einfach. Und die Ehre, das ist immer die Frage, wer bekommt die Ehre? Und die Ehre, die bekommt doch alleine Jesus. Denn wer hat denn da geheilt? Jesus Christus. Immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist doch derjenige, der letztlich dieses Wunder vollbracht hat, der eben hier Paulus als Werkzeug nutzt. Und ja, so ist es manchmal auch heute noch, dass dann die Schöpfung oder die Geschöpfe verehrt werden anstelle von dem wir alles bekommen. Und findet man heute auch noch Aberglaube, gerade wenn es um Heilung geht. Also es gibt Schamanen, die verneigen sich dann vor der Pflanze, die sie als Heilmittel verwenden wollen. Oder Fruchtbarkeitsgötter, man dankt dann der Gaia oder wie die heißen oder Genussmittel Wein, da wird dann dem Bacchus als zuständigem Gott gedankt. Das haben die Menschen eigentlich schon immer so drauf gehabt. Erstmal irgendwie Menschen ehren das, was ich sehen kann, was am nächsten liegt. Aber das ist eben hier die Frage, wer bekommt die Ehre? Was ich eigentlich damit anstoßen will, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus, die wir Jesus kennen, die wir an Jesus glauben? Wie sieht es denn bei Christen aus? Ist es da auch möglich, dass der Überbringer der Botschaft die Ehre bekommt anstelle von Jesus? Ja, ich will mal so sagen, es gibt ja auch so Heilungsprediger, die dann unterwegs sind, im Heilungsgottesdienst, die dann da angehimmelt werden. Also ich will jetzt mal nicht sagen, dass solche Menschen dann als Götter verehrt werden, aber es wird doch ein ganz schöner Personenkult getrieben. Oder so ein Starprediger, ich gehe da nur in den Gottesdienst hin, wenn der XY predigt, die anderen interessieren mich nicht. Oder Literatur, ne? Viele Christen lesen ja gar nicht die Bibel, sondern eher Bücher über die Bibel. Das ist dann mein Lieblingsautor und der wird dann auch so zum Star erhoben und dann, ja, er kann ja auch mal daneben liegen, ne, so ein Mensch. Und dann ist plötzlich, wenn es im Widerspruch steht zum Wort Gottes, ist dann das entscheidend, was der Autor XY da von sich gegeben hat. Ja, Personenkult, ne, es gibt auch durchaus so ein Ansatz unter Christen, dass man ja so einen Rummel macht um irgendwelche Menschen anstelle von Jesus. Denn warum? Warum kann denn einer gut predigen? Warum kann denn einer im Lobpreis toll singen? Warum können denn Christen tolle Lieder schreiben? Warum gibt es auch heute noch Heilungen? Ne? Warum? Weil Jesus eben immer noch wirkt. Jesus benutzt uns als Werkzeuge. Ne? Wir sind Botschafter anstelle von Jesus. Aber mit diesem Personenkult, will ich mal sagen, das ist ja nichts Neues. Das war ja auch schon bei den ersten Gemeinden so. Und Paulus warnt davor im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 1, das war ja so eine Gemeinde in Korinth, da ging es ja auch drunter und drüber. Und da schreibt er ab Vers 11, um das Problem aufzuzeigen: Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ja, ne, Paulus sagt dann hinterher noch, ich bin ja dankbar, dass ich nur zwei von euch getauft habe, dass niemand da jetzt irgendwie mich da groß anhimmelt. Ja, ne, dieser Personenkult gab es auch damals schon und es gibt es heute. Also ich kenne jemand, gerade mit der Taufe, kenne jemand, die ist extra nach Amerika gefahren, um sich da von einem Pastor taufen zu lassen. Ne? Ja, ist doch völliger Humbug. Ne? Es geht doch nur darum, habe ich das von Jesus bekommen? Mache ich diesen Gehorsamsschritt? Kann ich das darstellen, mit Jesus begraben zu sein, dann wieder rauszukommen aus dem Wasser als neuer Mensch? Und wer das macht, ist doch völlig Schnuppe hinterher. Ne? Geht doch nicht um Personen, geht doch nicht um Personen. Geht doch darum, dass ich das glaube und dass ich eben da diesen Gehorsamsschritt tue. Ja, jetzt mal so im Positiven, aber es gibt auch umgekehrt. Wie sieht's denn im Negativen aus, wenn jetzt einer jetzt nicht irgendeine Freudenbotschaft übermittelt, wenn einer eher was Negatives bringt? Gab's schon im Mittelalter, ne, Überbringer schlechter Nachrichten, die wurden hingerichtet. Ne? Und wenn wir in die Bibel gucken, im Alten Testament zieht sich wie ein roter Faden durch die Schrift, mit den Propheten, die meisten wurden auch hingerichtet, weil sie Ermahnungen aussprachen von Gott. Ne? Gott will uns ja auch gebrauchen, dieses E wie ermutigen, so heißt es ja oft, ermutigen, Trost, aber eben auch Ermahnung. Das ist genau das, was der Heilige Geist macht und das gehört mit dazu. Und die waren nicht immer so angesehen. Da gab es der Jeremia, was hat der alles durchgemacht? Da war dieser eine König, der hat ihn dann ab und zu mal aus dem Gefängnis geholt, aber der erzählt mir doch immer nur negative Dinge. Die haben sich dann lieber die Ohren kitzeln lassen von irgendwelchen Propheten, die so einfach mal locker über, ja, einfach dahergeredet haben, irgendwie Dinge erzählt haben, die von überall her kamen, nicht von Gott. Hauptsache, alles geht positiv aus. Ne? Aber Gott gebraucht uns Menschen auch, um zu ermahnen, auch zur Umkehr aufzurufen. Denken wir an Jona. Na, der sollte ja nach Ninive und der wusste, was da passiert. Ne? Das waren auch ganz üble Typen damals in Syrien, im heutigen Syrien. Ja, die haben die Leute gevierteilt zum Teil und der sollte ja da auch Gericht verkündigen, aufrufen zur Umkehr. Der ist erstmal genau in die Gegenrichtung abgehauen. Ne? So viel Angst hat er bekommen, wenn er eine schlechte Nachricht oder eine ernste Botschaft überbringen sollte. Ja, und wie ist es bei uns unter Christen in der Gemeinde? Wen hört ihr lieber? Was hört ihr lieber in der Predigt? Ermutigung kann jeder gebrauchen. Ne? Gott schenkt Freude. Ich habe ja extra dieses Thema gewählt, mal damit ich euch da ermutige. Aber diese Ermahnung, ne, die brauchen wir auch alle, denn Jesus will uns ja verändern. Und irgendwie ist es doch gut, wenn der Heilige Geist mal so den Finger auf eine gewisse Sache legt und wir haben dann die Möglichkeit zur Korrektur. Also, so oder so, ob es was Gutes ist, die Ehre allein gehört Jesus, gehört unserem Herrn. Und wenn es eine Ermahnung ist, dann müssen wir uns halt fragen, bringe ich wirklich diese Ehrfurcht Gott gegenüber auf? Habe ich diese Furcht des Herrn, wie es in der Schrift heißt, habe ich das? Oder sage ich dann, das ist ja nur Menschenwort da vorne, ne? Was der da so erzählt, geht mich nicht an, das ist nur Menschenwort, nehme mich nicht an. Ne? Oder, ja, früher haben sie sogar hingerichtet, wie gesagt. Ja, dann haben wir mal die Problemstellung, wie reagieren jetzt die Apostel, was ist zu tun? Nun, die müssen ja zunächst mal den Leuten den lebendigen Gott nahebringen. Und sie sagen, auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr, verkündigen euch das Evangelium. Ja, Evangelium ist nicht zu trennen von unserem Herrn Jesus Christus. Na, den müssen sie ja erstmal den Menschen verkündigen. Aber wo fange ich da an? Wo fange ich da an, wenn ich Menschen vor mir habe, die ja noch gar nichts wissen, ne? Die noch gar nichts wissen. Wir hatten mal in Münster mit Thomas Gröler zusammen diesen volle Kannebus. Ich weiß nicht, wer dieses Konzept kennt. So eine Woche volle Kannebus, dass man Menschen einlädt zum Kaffee und Kuchen, dass sie sich ein bisschen Zeit nehmen, eine halbe Stunde. Und man setzt sich dann mit ihnen an den Tisch und ja, womit fängt man an? Im wahrsten Sinne des Wortes mit Adam und Eva. Man fängt mit dem Schöpfer an. Und das machen die hier auch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Sie sprechen hier von Gott, dem Schöpfer. Und damit fängt man an. Dann kommt man zum Sündenfall. Denn wie soll ich sonst Jesus erklären, die Bedeutung von Jesus, wenn ich, ne, die Schrift, unser Herr weiß ja auch, womit wir anfangen. Er fängt ganz vorne an. Am Anfang, ne, schuf Gott Himmel und Erde. Das ist das Erste, was der Mensch mal wissen muss. Wir müssen erstmal den Schöpfer erkennen. Da müssen wir einsteigen, wenn wir Menschen die frohe Botschaft vermitteln wollen, die jetzt überhaupt noch keine Ahnung haben. Das sind die Basics, ne? Der Schöpfungsbericht, der lebendige Gott. Und das ist ja auch genau das. Das ist ja genau das, was immer wieder vom Feind in Frage gestellt wird. Ne? Das ist doch genau da. Da kommt mit dem Urknall, ne? Kommt man mit dem Urknall daher. Ja, hat mal jemand gesagt, ja, ich glaube schon, hat einen großen Knall getan, als Gott die Erde geschaffen hat. Ja, gibt's auch, ich hatte mal so einen Bericht gelesen, so in meiner Zeit, als ich mich mit Alchemie beschäftigt hatte, da hat einer geschrieben, ja, da hat jetzt jemand das Experiment gemacht, ne, so mit den verschiedenen Gasen, wie dann letztlich die Welt entstanden sein könnte, aber, sagt er dann, der Experimentator, der darf nicht vergessen, sich selbst mit in das Experiment einzubeziehen. Na, das wird ja oft vergessen, wenn man dann mit solchen Theorien kommt wie Urknall oder Evolution. Na, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Wie kann ein aufgeklärter Mensch überhaupt an einen Schöpfer glauben? Sollte Gott gesagt haben, ne? Sollte Gott die Welt erschaffen haben? Das ist das, was eigentlich heute auch immer noch in Frage gestellt wird. Und so war es auch bei mir. Ich bin ja als Kind, weil ich jetzt gerade nicht unbedingt eine christliche Familie, aber ich war zumindest in einem christlichen Kindergarten und da wurden wirklich biblische Inhalte vermittelt. Und wir hatten auch einmal in der Woche, waren wir in der Kirche und hatten da vieles gehört, was so ein Kind eben in dem Alter alles aus der Schrift verstehen kann. Das ging in der Grundschule, ging das alles noch so weiter, gute biblische Lehre. Aber dann im Gymnasium, meine Religionslehrerin, das war die alte Schlange. Ne, die alte Schlange, die hat dann gesagt, ja, das weiß man ja heute. Hatte zum Schöpfungsbericht gesagt, das weiß man ja heute, dass das alles nicht stimmt. Ne? Ja, so war das. Und da war ich dann auch, tschüss und tschüss, sag ich dann. Dann brauchen wir hier alles sinnfrei, was wir hier machen. Dann brauchen wir hier nicht länger Unterricht zu machen. Bin ich bei der erstbesten Gelegenheit dann auch ausgetreten. Aber das ist eigentlich da, wo der Feind den Hebel ansetzt. Meistens im Schöpfungsbericht, da wird das Ganze schon in Frage gestellt. Ja, dann Vers 16. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem seit dem Sündenfall. Der Mensch glaubt selbst zu wissen, wo es lang geht, unabhängig von Gott. Jeder Mensch glaubt, er weiß, wie er im Leben klarkommt, welchen Weg er zu gehen hat, eben nicht den Gott vielleicht vorgesehen hat. Und das wird in Jesaja 53 in Vers 6 zum Ausdruck gebracht. Da heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und jetzt wird betont, worin dieser Irrweg besteht. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder machte sein eigenes Ding, sein Ding. Ne? Das ist das Problem der Menschen seither. Dieser Weg. Ich weiß, wo es lang geht. Ne? Ja, und die Lösung, Umkehr zum lebendigen Gott. Und am schönsten wird das eigentlich in der Schrift in Jesaja 55 beschrieben. Vers 7, was eigentlich Umkehr bedeutet. Wir sagen ja im Deutschen Buße, was aber eigentlich ein falsches Wort ist, weil da steckt ja auch dieses Besserung und das ist ja überhaupt nicht gemeint. Ne? Es gibt nichts zu verbessern. Das heißt, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Zwei Dinge. Einmal der Übeltäter seine Gedanken, diese Umkehr fängt da oben an. Ne? Dass man sagt, hier, ja, Einsicht, Erkenntnis in mein Fehlverhalten und dann nicht da stehen bleiben bei den Gedanken, der Gottlose verlasse seinen Weg. Das ist damit gemeint, ne? Dass ich nicht nur das gedanklich verarbeitet habe und Erkenntnis habe, sondern dass ich es auch konkret in die Tat umsetze, so wie beim verlorenen Sohn. Ne, der saß ja dann auch da bei den Schweinen, hat aus dem Schweinetrog essen müssen und dann hat er sich an seinen Vater erinnert. Ja, und dann kam ihm der Gedanke, ich werde umkehren zu meinem Vater und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und dann heißt es, und er machte sich auf den Weg. Ne, es wird auch konkret in die Tat umgesetzt. Das sind diese beiden Dinge, die zusammenlaufen müssen, damit wirklich echte Umkehr stattfinden kann. Ja, und dann machen sie weiter und das ist für uns eigentlich auch ganz wichtig zu wissen, ohne dass wir überhaupt von Gott erzählen. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Vers 17, und doch hat er, nämlich Gott, sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Wie ist das gemeint? Ja, ich sage ja, wenn wir jetzt rausgehen in die Natur, wenn wir gucken und staunen über all die Dinge, das fängt bei irgendeiner Pflanze an, ne? Ich habe jetzt auch wieder Zeit und ich bin ja immer überrascht, was ich noch alles für Pflanzen kenne oder die Namen zumindest, die lateinischen, dahinter stecken, weil ich habe ja mit pharmazeutischer Biologie nicht mehr so viel am Hut gehabt dann. Aber es ist immer wieder ein Wunderwerk, wenn man sich das anguckt und wie kann ich da auf die Idee kommen, das ist alles durch Zufall entstanden. Ne? Ich kann anhand der Schöpfung verstandesgemäß durch Nachdenken über die Schöpfung, durch logisches Nachdenken, kann ich erkennen, dass da ein Gott ist, der das erschaffen hat. Römer 1, ich lese mal ab Vers 19. Geht es eben um solche Menschen, ne, die dann, ja. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Na? Wird uns hier aufgezeigt, man kann Gott durch Nachdenken. An seiner Schöpfung kann man ihn erkennen. Ja, und das ist natürlich hier ganz übel, wer Lust und Laune hat, und das empfehle ich mal, Römer 1, das auch zu Hause noch bis zu Ende zu lesen. Und da wird auch ziemlich deutlich ausgesagt zum Thema sexuelle Verfehlungen, Homosexualität, wie Gott dazu steht, wo das herkommt. Ne? Da ist die Schrift ganz klar, auch wenn das heute ja durch unseren Gesetzgeber schon völlig um 180 Grad gedreht wurde. Wir erkennen Gott an der Schöpfung. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Na, wir haben die Pflicht, eigentlich auch uns zu freuen und Gott dafür zu danken. Und wenn wir es nicht tun, hat Gott kein Problem mit. Vers 17 nochmal. Er hat uns Gutes getan. Ne? Gott hat uns Gutes getan. Uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Wo kommt das her? Wenn wir uns freuen, es kommt von Gott. Ne? Er schenkt uns das alles. Gott wird am Gutestun erkannt, am Wohltun wird Gott erkannt. Ne? Er gibt uns im Überfluss. In Philipper 4, Vers 4 heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Ich habe vor etlichen Jahren, da hatte Colin Urquhart, ich weiß nicht, wer den kennt, ein Autor, ich glaube, Mein liebes Kind oder so, ich habe selbst nicht gelesen, ist von ihm, aber ich habe ihn da mal in so einer Kurzbibelschule gehört und er hatte auch diese Stelle zitiert und dann hat er gesagt, es wird euch helfen, wenn ihr wisst, was da im griechischen Original steht. Und dann sagte er, freut euch. Ne, ist gar nicht so einfach, manchmal sich zu freuen. Ne? Das ist ein ganz einfacher Auftrag von Herrn, freut euch alle Zeit. Ist natürlich schon eine stolze Hausnummer, alle Zeit sich freuen, genauso wie betet ohne Unterlass. Ne? Das ist eigentlich ein Lebensstil, wenn man so will. Aber diese Freude an der Schöpfung, die wird uns da wirklich auch vom Herrn aufs Herz gelegt. Wir sind zum Lob Gottes aufgerufen. Und wie gesagt, wenn wir es nicht tun, Gott hat kein Problem. Ich will euch da mal drei Beispiele aus der Schrift nennen, wer da alles sich freuen kann. Psalm 96, Vers 12, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde. Jesaja 44, Vers 23, jauchzet ihr Himmel, denn der Herr hat's getan. Jubelt ihr Tiefen der Erde, ihr Berge frohlocket mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin. Jesaja 55, Vers 12, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Ihr Lieben, wenn Jesus wiederkommt, das wird ein Jubel sein. Ne? Die Berge und die Bäume werden in die Hände klatschen. Ne? Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Also ich finde das ganz großartig, wie Gott das so in der Schöpfung eingerichtet hat. Ne? Also er braucht uns nicht. Ne? Wenn wir nicht schreien, also Jesus sagt ja auch, da werden die Steine schreien. Ne? Das, er ist nicht darauf angewiesen auf uns. Ne? Die Schöpfung gibt, und selbst wenn es stumme Steine sind oder Gebirge und sonst was, er wird alles in Jubel ausbrechen lassen. Er kommt da nicht zu kurz. Ja, umgekehrt auch, ne, eine ganz wichtige Sache nochmal, wo wir auch gewarnt werden, wenn es uns gut geht, wenn wir eben diese Freude haben, vor lauter Freude an der Schöpfung, es war beim Volk Israel auch immer wieder ein Problem. 5. Mose 8, Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Das Volk Israel hat auch, wenn es fett und feist geworden, wie es die Schrift dann sagt, geworden ist, hatten sie den Herrn vergessen, wenn der Wohlstand ausbricht. Und ich hatte es auch vor kurzem mal, da hatten wir irgendwie diskutiert, ja, ich kann mich auch erinnern, in der Grundschule, also auch in der Familie, wurde beim Tisch noch gebetet, auch wenn wir gar nicht so christlich drauf waren, da wurde zumindest ein kurzes Gebet gesprochen und dem Herrn gedankt fürs Essen. Oder in der Schule, vor dem Unterricht, wurde in den 60er Jahren, bin ja mittlerweile auch schon 68 Jahre auf dem Planeten unterwegs, ne, kenne mich da so ein bisschen in der Zeitabfolge aus. In den 60er Jahren wurde in der Schule noch vorm Unterricht gebetet. Da wurde Gott gedankt auch. Mit dem Wohlstand, dann kam das so auf bei uns in Deutschland in den 60er Jahren, der Wohlstand. Da wurden die Bäuche dicker und Gott wurde vergessen. Ging genauso. Ja, zum Abschluss die Frage, kannst du dich an Gottes Schöpfung erfreuen? Wenn nicht, was steht dir im Weg? Was steht dir im Weg? Was gibt dir Frieden? Was gibt dir Frieden mit Gott? Ja, Jesaja 53, Vers 6, da habe ich ja gesagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, steht da, jeder wandte sich auf seinen Weg. Und dann heißt es, aber der Herr, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Deswegen sind wir hier, deswegen haben wir hier das Kreuz. Jesus hat bezahlt, er hat bezahlt für deine Schuld, er hat am Kreuz bezahlt, er hat mit seinem Blut hat er bezahlt, um dich mit Gott zu versöhnen, um Frieden zu machen, Und wir, ich habe schon gesagt, wir sind Botschafter anstelle von Jesus. Und was tun wir? Das hat Paulus gesagt, 2. Korinther, ich glaube, Kapitel 5 kann man das lesen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ne? Lasst euch versöhnen mit Gott. Er ist der Friedefürst. Er bringt Versöhnung. Er versöhnt uns mit Gott. Und die größte Freude an der Schöpfung, die hast du dann, wenn du mit Gott versöhnt bist. Als ich darüber nachgedacht hatte, da hatte ich noch einen Satz bekommen, die Freude ist vollkommen, wenn du im völligen Einklang mit dem Schöpfer stehst. Wenn du das gut nennen kannst, was Gott gut nennt, und wenn du das hast, was Gott hasst. Wahre Freude ist nur durch Jesus möglich. Amen. Danke, Herr. Danke, dass du Frieden gemacht hast, dass du in diese Welt gekommen bist, ja, und einer von uns geworden bist. Und danke, Herr, dass du ja als Mensch hier gelebt hast und das ohne Sünde, Herr. Du bist der Einzige, der das getan hat. Und danke, Herr, dass du ja all das Gute, was dir zusteht, dass du es getauscht hast am Kreuz. Ja, dass du bezahlt hast für unsere Schuld und dass wir durch dich all das Gute bekommen, Herr, all das, was dir zusteht. Ja, all die Freude, Herr, die Freude, diesen Frieden, den wir ja haben, den Frieden mit dem Vater. Und danke, dass du da für die Sühnung gesorgt hast und dass wir uns freuen können. Und wir danken dir jetzt auch nochmal für die Jahreszeit, für alles, Herr, dass was wir hier erleben dürfen, wie du unser Herz erfüllst. Und wir breiten das einfach aus vor dir und bitten, dass wir da wirklich Botschafter sind, dass wir das so an deiner Stelle auch an anderen Menschen weitergeben können, Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wir diese Freude teilen können, dass du vermittelt wirst, dass du bekannt wirst, Herr. Ja, so wie das jetzt vor kurzem da bei der Olympiade geschehen ist, Herr, lass uns da Aufmerksamkeit und einfach gucken, was sind deine Wege für uns, was ist dein Plan für uns, wo willst du uns haben, Herr. Und ja, ich will das auch ganz konkret hier für im Stetten bitten, dass du ja da nochmal für einen Aufruhr sorgst, dass du kommst, Herr. Wir brauchen da auch ein übernatürliches Eingreifen, ja, dass Menschen einfach wachgerüttelt werden, dass sie erkennen, du bist der Schöpfer, du bist der Gott und du willst heute noch heilen und du willst insbesondere retten, du willst Menschen gewinnen für die Ewigkeit. Danke, Herr. Amen.